komme aus Bielefeld und habe heute das Privileg, hier heute zu euch sprechen zu dürfen. Genau, noch eine Info, ich bin verlobt, deswegen das Bild. Irgendwas. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Genau. Wie gesagt, es ist für mich ein Privileg, heute hier sprechen zu können, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens ist es das erste Mal, dass ich hier in dieser Gemeinde sprechen darf, und zweitens ist es eigentlich meine erste Predigt in einem Gottesdienst. Ich habe schon oft irgendwie auf Jugendkonferenzen sprechen dürfen zu vielen Leuten, aber so eine Predigt ist das erste Mal, und dementsprechend, mein Puls ist relativ ruhig geworden mittlerweile, ist gut. Und ich möchte zu Beginn noch beten, einerseits für die Predigt jetzt, einerseits für die Kinder. Und himmlischer Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute hier unseren Gottesdienst feiern dürfen. Danke dafür, dass wir darauf hoffen und uns eigentlich gewiss sein können, Herr, dass du anwesend bist, Herr, und dass du zu uns sprechen möchtest. Herr, bewege du unsere Herzen, sprich du zu uns durch dein Wort und sei doch bei den Kindern und sei du verherrlicht, sowohl hier als auch dort. Amen. Genau, und auch wenn es meine erste Predigt ist, habe ich mir einen Vers rausgesucht, der mir persönlich sehr viel Mut gibt. Und zwar steht der in 1. Timotheus 4, Vers 12. Da steht: Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Ich meine, da spricht jetzt Paulus zu Timotheus, und ich bin nicht Timotheus. Aber trotzdem ist es für mich so ein bisschen, dass ich daraus Mut schöpfen kann. Und ich werde heute sehr viel mit der Bibel arbeiten, sehr viel aus der Bibel und Bibel sprechen lassen. Das heißt, seid eingeladen dazu, wenn ihr die Bibel dabei habt, mitzulesen, mit selber aufzuschlagen. Denn wie gesagt, erste Predigt, prüfet, behaltet das Gute. Genau, aber ich habe auch den Luxus heute, dass ich die meisten wichtigsten Stellen digital projizieren kann. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Und zwar das Thema ist: Wie lebe ich als Christ authentisch? Dieses Thema ist ein bisschen daraus gegangen, dass wir auf der Hauskreisfreizeit vor 3 Wochen haben wir uns mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet und mit unserem Auftrag in der Welt beschäftigt. Und aus diesen 3 Themen sind ein paar Fragen herausgegangen, und wir haben uns gesagt, okay, wir wollen einen Studiengottesdienst durchführen. Was soll das Thema sein? Worauf sollen wir predigen? Und da sind, 2 schlagende Wörter hängen geblieben, und zwar die Wörter Trägheit und Authentizität. Schweres Wort, ich habe das oft geübt. Authentizität. Und ich gehe nochmal zurück zum ersten Wort, Trägheit. Und zwar Trägheit, die Problematik, die wir oft als Christen haben, oder dass wir irgendwie gefangen sind in unserer Bequemlichkeit, dass wir in einer Illusion der Sicherheit leben. Und die Grundfrage, okay, was wage ich eigentlich für Christus? Das ist ein bisschen so, was hinter der Trägheit steht und hinter der Authentizität. Die Frage, wie sie eben schon stand: Wie lebe ich als Christ authentisch? Wie kann ich voll und ganz hinter dem stehen, was Jesus lehrte, und es ganz selbstverständlich ausüben? Wie kann das aus mir ganz selbstnatürlich herauskommen? Und die Frage, kann ich das überhaupt? Bin ich dazu in der Lage? Oder eine letzte Frage: Wie kann ich im Einklang mit meinem fleischlichen sündigen Ich und mit der geistlichen, gottverherrlichten neuen Kreatur leben? Das sind so die Fragen, die ich aus der Freizeit mitgenommen habe in meine Vorbereitung. Viele Fragen. Und mir ist relativ schnell bewusst geworden, vor allem als Simon mir sagte, ich habe 25 Minuten, ich hätte lieber auf eine Predigtreihe gemacht, weil das sehr viel Inhalt ist. Deswegen, ich werde gucken, dass ich mich irgendwie kurz fassen kann, werde nicht alles so tief bearbeiten können, aber ich hoffe doch, dass Gott zu uns spricht durch das, was er mir im Vorhinein mitgegeben hat. Also kommen wir zu der Frage, authentisch leben, oder wie lebe ich als Christ authentisch? Und mit Authentizität meine ich echt sein. Also einfach mal verdeutscht. Und das heißt, dass meine Reden und dass mein Handeln und dass meine Überlegungen, dass mein Denken, dass das alles übereinstimmt. Dass das wirklich nicht 2 verschiedene Sachen sind, dass nicht 2 verschiedene dass ich dort der bin und dort die Rolle habe und dort was ganz anderes sage und da ganz anders handle und es wirklich alles eins ist. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 9, 24 bis 27, wisst ihr nicht, dass die, welche oft in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit nicht ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Wenn man sich die Briefe von Paulus anguckt, wird eins klar, Paulus mag Sport. Paulus mag Sport. Ich weiß nicht, wer von euch sportbegeistert ist. Ich weiß auch nicht, wie sportbegeistert Paulus im Endeffekt war. Aber Paulus war definitiv von dem Bild, das das Sport ihm gab, war er davon begeistert. Und wenn ich an Sport denke, denke ich heutzutage erster Linie an Olympia. Das heißt, Sport, der noch nicht durch Kommerz und alles sondern reiner Sport, wirklich die Leistung, alles zählt. Und bei Olympia gibt es zwei Ziele. Erste Ziel, dabei sein ist alles. Das heißt, für einen Olympioniken ist es wichtig und ist es gut oder ist es schon ein unglaublicher Erfolg. Er ist dabei, er darf dabei sein. Und zweitens, das eigentliche Ziel, ganz oben zu stehen. Die Goldmedaille auf dem Treppchen. So, das ist eigentlich das Ziel, das ein Leistungssportler vor Augen hat. Und es gibt eine nette Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist nicht von Olympia, sondern von der IAAF, also von der Leichtathletik-WM. Da gab es einen Sprinter aus Samoa, der ist eigentlich Kugelstoßer und hat es nicht geschafft in der Qualifikation. Hat er mit seinem Verband gesprochen und gesagt, ja hier, ich kann auch laufen, lass mich doch daran teilnehmen. Hat er gemacht. Hat eine persönliche Bestzeit von 15,66 Sekunden gelaufen. War halt der schnellste auf der Bahn, war glaube ich mit 10,1 oder so, also 10,01. Das heißt, er war nicht mehr im Bild. Aber im Interview danach, er war glücklich, dass es vorbei ist, aber auch glücklich dabei zu sein. Und er ist ja 17 Jahre alt und hat noch so eine ganze Karriere vor sich. Und es gibt eine andere Story von Kim Collins, der die Rekord hat des schlechtesten Sprints von 21 Sekunden und 10 Jahre später hat er eine Goldmedaille gelaufen, weil er 10 Sekunden schneller war als seine schlechteste Zeit damals. Also er ist dann mit 10,01 glaube ich gelaufen und dann ist er Weltmeister geworden, 2003 ungefähr war das so. Also die Leistung ist da. Und was einen Sportler ausmacht, dass sein ganzes Leben auf das Ziel ausgerichtet ist. Dass er ändert seine Routine, er ändert seine Ernährung, er ändert alles dafür, das Ziel zu erreichen. Und ich weiß nicht, wer von euch Leistungssport treibt oder schon mal früher getrieben hat. Leistungssport ist nicht gesund für den Körper. Vielleicht überlegt man, okay, Sport soll gut für den Körper sein. Jeder, der wirklich mal Hochleistungssport getrieben hat, weiß, die Gelenke sind nach 15 Jahren sind die durch. Dann ist ja noch was zu machen mit Operationen und Spritzen und hier und da, aber die Gelenke sind dann durch. Das heißt, Opferbereitschaft ist wichtig, aber das Ziel ist wichtiger. Das Ziel ist das, worum es geht. Das Ziel ist das, wofür Opfer gebracht werden müssen. Und das bringt mich zu den ersten zwei wichtigen Punkten für ein authentisches Leben. Und zwar erstens, das Ziel immer vor Augen haben. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht das Ziel. Welches Ziel haben wir eigentlich? Und das Ziel, oder relativ simpel geschrieben, heißt, ob er nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das Ziel, worauf alles hinausläuft, ist die Ehre Gottes. Die Studenten, die auf der Freizeit dabei waren, die haben das länger und ausführlicher analysiert und gesagt, okay, warum ist das so? Jetzt für euch ist leider nur die Kurzform. Ist eine Behauptung, prüft die, damit arbeite ich jetzt weiter. Genau, und zweitens Opferbereitschaft. Das heißt, dass das, was zum Ziel hinführt, muss mir nicht leicht fallen. Es muss mir nicht gefallen, es muss mir keinen Spaß machen. Wenn jetzt ein Schauspieler für eine Rolle 50 Kilo Muskelmasse zulegen muss, dann muss er so viel Hähnchen essen, dass es ihm aus den Ohren wieder rauskommt. Das macht ihm keinen Spaß. So, es ist sein Job, er findet sein Geld, Punkt. Soweit der erste Punkt. Und jetzt die Frage, okay, wie sieht nun ein authentisches christliches Leben aus? Wie stellen wir uns das vor? Oder anders gefragt, was unterscheidet ein authentisches Leben, ein authentisch christliches Leben, von einem, wie ich es jetzt mal nenne, verschwendeten christlichen Leben? Und jetzt kommen wir zu einem Anspiel, das bestimmt vielen länger im Kopf bleiben wird, mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Jesus damals, als er das Gleichnis erzählt hat, vielleicht seinen Jüngern gesagt hat, hier, spielt das mal nach, noch irgendwie so Hintergrundgeräusche dabei hatte. Aber das Gleichnis steht eigentlich in Markus 4. Und das Schöne an diesem Gleichnis ist, Jesus selber legt es aus. Nach dem Gleichnis kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, was bedeutet das, Herr? Und Jesus gibt eigentlich die Erklärung. Und ich lese einmal vor. Der Seemann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die, die unter Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60, eines 100-fach. Und eigentlich spricht der Text hier schon für sich. Eigentlich muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Und ein bisschen noch, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich so ein paar Punkte quasi ein bisschen ausgearbeitet. Letztendlich, der Seemann sieht das Wort. Oder man kann sagen, das Evangelium wird verkündigt. Und das Evangelium trifft auf 4 Adressaten, auf 4 Empfänger, auf 4 Gruppen, die ich einfach mal kurz gefasst habe, als Weg, als Stein, als Dornen und als Frucht. Wir wollen uns einmal kurz alle 4 Gruppen einmal angucken. Der Weg, der hier mit der super Verkehrsanbindung und den Kindern, die es geliebt haben, auf den Füßen herumzutrampeln. Ich behaupte, zum Weg gehören Menschen, die gute Botschaft von Jesus Christus, von einem liebenden Gott, von der Vergebung der Schuld und von der Auferstehung der Toten gehört haben. Das sind Menschen, die das gehört haben, die davon mit konfrontiert wurden. Sie haben es zur Kenntnis genommen. Aber es interessiert sie nicht weiter. Es hat keinerlei Auswirkungen in ihrem Leben. Punkt. Das ist der Weg. Also dieser Weg, nicht der Weg. Zweiten Stein. Zum Stein gehören Menschen, die sich selber und die wahrscheinlich auch wir oder die auch ich als Christen bezeichnen würden. Es sind Menschen, die das Evangelium gehört haben und wie im Bibeltext steht, es freudig aufnehmen. Es spricht sie an. So, ja. So, der Samen, der hier saß, er konnte ein bisschen wachsen, er konnte sich ein bisschen Energie herausziehen. Sie glauben daran. Dazu gefällt ihnen der schöne Lobpreis und vielleicht auch die Gefühle, die daran geweckt werden, die Gemeinschaft, die wir als Gemeinde leben, die Gemeinschaft, die wir unter Christen leben, die Nächstenliebe. Aber wenn es dann schwer wird, wenn dann Steine kommen, Stolpersteine, wenn dann Herausforderungen kommen, Probleme, Streit, Schicksalsschläge, dann ist es sie am Ende. Dann, oder anders gesagt, unter Christen sind sie Christen, aber wenn der Glaube verhöhnt wird, verlacht wird, wenn sie aufgrund, weil sie sagen, dass sie Christ sind, einen blöden Kommentar kriegen vielleicht oder wie auch immer, verfolgt werden, sind sie es nicht mehr. Drittens Dornen. Dornen erinnern mich immer an Geld. Und es gibt eine Stelle in Markus 10, Vers 21, da kommt ein junger Mann zu Jesus und ich finde, er ist das beste Beispiel für diese Gruppe. Und er steht in Markus 10, Vers 21, Jesus blickt, also der Jüngling kommt ihnen und sagt, Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus sagt ihm, ja, halte die folgenden Gebote. Und er sagt, ja, habe ich alles soweit getan. Und dann in Vers 21 kommt, finde ich, ein unglaublicher Vers. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Was ich an diesem Vers so erstaunlich finde, sind diese ersten drei roten markierten Wörter. Denn es ist von nur wenigen Menschen überliefert, mir fallen eigentlich nur zwei Leute ein, er hier und Johannes, von denen explizit gesagt wird, dass Jesus sie liebt. Das ist ein Mensch, den Jesus explizit lieb gewinnt, wo es uns überliefert ist. Und Jesus sagt ihm hier, du hast diesen Wunsch, ich sage dir, wie du ihn erreichen kannst, so sieht der Weg aus. Und dann trifft es ihm genau ins Herz, diesen jungen Menschen, und er war nicht bereit, alles zu geben. Komfort, Sicherheit, seine finanzielle Absicherung, seine Trägheit zu überwinden, war er nicht so in der Lage. Seien es finanzielle Sorgen, seien es Fragen, okay, wie wird die Rente sein, wenn ich mal in Rente bin? So viel wie möglich zur Seite zu legen, seine Hobbys vielleicht nicht aufgeben zu wollen, seine Freiheiten irgendwie nicht aufgeben zu wollen, wirklich alles zu geben. Und ich meine, dies ist jetzt kein Aufruf für euch alle, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, in gewisser Weise schon, aber ist jetzt nicht meine Sicht. Aber mehr so der Aufruf, sich selbst zu hinterfragen, wo stehe ich Gott selber im Weg, damit er in meinem Leben wirken kann. Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott fern von mir ist, dass Gott in meinem Leben nicht wirkt, frage ich mich, okay, wo stehe ich vielleicht im Weg? Wo habe ich höhere Prioritäten als das, was er für mich eigentlich geplant hat? Und die vierte Gruppe. Ich fand super, dass hier Bananen im Spiel waren. Ich habe mir vorhin dann auch mir Bananen ausgesucht, statt die klassische Frucht des Apfels. Frucht. Das Erkennungsmerkmal der letzten Gruppe ist Frucht. Wenn wir uns den Text angucken, das entscheidende Wort ist, es bringt Frucht. Die anderen drei bringen keine Frucht, die vierte Gruppe bringt Frucht. Und auch wichtig, jedem nach seinen Möglichkeiten. Wenn wir zurückdenken an den Sprinter aus Samoa, er hat nicht die Möglichkeit, allein schon vom Gewicht her, von dem Verhältnis Muskel zu Fettmasse, in 10 Sekunden zu laufen. Aber er sagt, okay, ich bin dabei, ich gebe alles nach seinen Möglichkeiten. Und wenn er steht, okay, der eine 30-fach, der eine 60-fach, der andere 100-fach, nicht alle müssen die gleiche Frucht bringen, nicht alle die gleiche Menge. Aber auch das ist das Erkennungsmerkmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von diesen vier Gruppen finde ich mich in drei wieder. Und von drei Gruppen kann ich mich identifizieren. Und ich bin mir aber bewusst, okay, ich will zu dieser Gruppe gehören, ich will zur letzten Gruppe gehören, ich will eine Banane sein quasi. Oder ich will Bananen produzieren, sagen wir es so. Und klar, die Frucht ist nicht Banane, sondern die Frucht, was ist die Frucht? Eigene Predigt, kurz gefasst, ich habe mir einen Vers rausgesucht, und zwar, oder anderthalb Verse, Galater 5, 22 und 23a. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Oder in einer Übersetzung steht Selbstdisziplin. Ich möchte nur kurz auf diesen Vers eingehen. Und zwar Frucht des Geistes. Das mir bei diesem Vers immer sehr wichtig ist, ist die Betonung der Frucht. Und zwar Frucht und nicht Früchte. Es ist die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes. Das heißt, es steht da im Singular, auch im Griechischen. Und es zeigt mir, okay, ich soll nicht oder die Frucht des Geistes ist nicht, dass der eine treu ist und der andere Friede bringt, der andere geduldig ist, der andere freundlich, sondern dass alle diese Aspekte zusammen die Frucht sind. Dass jeder alle Früchte, also die ganze Frucht bringt. Und zweitens des Geistes. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einer westlichen Welt, die sehr stark von Leistung geprägt ist, die sehr stark ist, okay, du kannst erreichen, was du dir in den Kopf setzt, wenn du Disziplin hast und so weiter. Und klar, ob es noch die Bedingungen stimmen, aber eigentlich bist du deines Glückes Schmied. Ich behaupte, das ist nicht so das, was Gott denkt, denn die Frucht ist des Geistes. Der Geist bewirkt die Frucht. In Johannes 15, Vers 5 steht der wunderbare Vers, denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir hängen komplett, das Fruchtgeben hängt komplett von Gott ab, hängt komplett von Jesus ab. Und zur Frucht wieder zwei Punkte. Erstens, wie gesagt, den Anfang bewirkt Jesus, Johannes 15, 5. Und zweitens, wir haben zu handeln. Wir sind nicht passiv. Wir können nicht sagen, okay, Herr, keine Ahnung, sorg einen Wind, dass ich dahin fliege und dann mach, dass die elektrischen Impulse alle so laufen, dass ich die Sachen sage, die du willst, dass ich sage. Nein, wir haben zu agieren. Der Missionsbefehl in Matthäus 28 hat vier Imperative. Geht hin, mache zu Jüngern, lehrt sie, taufelt sie auf den Namen und lehrt sie zu bewahren. Vier Imperative. Befehlsform. Jesus, also wir haben zu handeln. Oder wie es Jakobus uns formuliert, Jakobus war jemand, der nicht an der Feierung redet. Wenn der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das war nichts. Und ich meinte erst, dass ich mich in drei von vier Gruppen wiederfinde. Und ich denke wirklich, dass es hier vielen so geht. Und ich hoffe, dass alle wirklich den Wunsch haben, okay, ich will zur vierten Gruppe gehören, ich will Frucht bringen. Und es gibt, die Bibel ist voll von Beispielen, von Menschen, die wirklich so sind wie du und ich. Und auch wenn ein Paulus, ein Mensch, der sagen konnte, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Ein Mensch, der sagen konnte, dass was auch immer für ihn Gewinn war, er es nun für Dreck hält, um Christus zu gewinnen. Steht beides in Philippa. Und der ein Selbstbewusstsein hatte, dass er sagen konnte, sei so wie ich, denn die Arme bist du nach. Selbst dieser Paulus sagen musste, Römer 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist für mich eine hundertprozentig authentische Aussage von Paulus. Dass Paulus sagen kann, ja, ich will das tun, ich will zu dieser Gruppe gehören, ich will Frucht bringen, aber ich bin immer noch ein Mensch, ich bin immer noch in ein sündiger Mensch, der immer noch Fehler begeht, der immer noch nicht perfekt ist und ich werde diese Perfektion erst erreichen, wenn Christus wieder da ist oder wenn ich bei Christus bin. Dass ich als Kind Gottes, als Nachfolger Christi, als König und Priester, wie es Petrus sagt, immer noch hier bin. Und deswegen musste Paulus, wenn wir zurückgehen an den Anfang in Korinther, sagen, okay, er züchtigt seinen Körper so. Er muss daran arbeiten. Es ist Arbeit und er verfehlt oft noch, aber er hat das Ziel vor Augen. Und ich möchte zum Abschluss, ich bin gut in der Zeit, Simon, zum Abschluss möchte ich noch etwas Praktisches hinzugeben. Und zwar ist das etwas, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich mir von einem amerikanischen Prediger Piper ein bisschen abgeguckt, aber es fasst es gut zusammen, was ich heute sagen wollte, was ich denke, was man gut im Alltag umsetzen kann. Und zwar, er nennt es Abtat, ich habe es übersetzt, zu einem Abfat mit einem lauten H. Das Deutsche ist da leider nicht so gut geeignet für. Und zwar fünf Buchstaben, fünf Wörter. Und zwar, also ich im Englischen admit oder im Deutschen eingestehen, nach Johannes 15, Vers 5, als Christ authentisch leben ist nichts, was ich von mir erreichen kann. Und so schwer es uns auch fallen mag, das uns einzugestehen, dass wir abhängig sind. Wir sind nur die Reben. Und das Ziel, Gott zu verherrlichen, indem wir Frucht bringen, erreichen wir nur mit Gottes Hilfe selber. Er ist der Gärtner, der sich um uns kümmert, der uns Kraft gibt. Ohne ihn können wir nichts tun. Zweitens, pray, oder beten auf Deutsch. In Psalm 50, Vers 15, der Vers lautet folgendermaßen: Und rufe mich an am Tage der Bedrängnis, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Ein Punkt, den wir in der Freizeit damals gekümmert haben. Das Gebet ist essentiell für den Christen. Ne? Wenn wir sagen, okay, wenn wir von Gott abhängig sind, wir brauchen den Kontakt zu Gott, wir müssen die Kommunikation mit Gott halten. Gott möchte in unserem Leben Teil sein und er möchte, dass wir mit ihm sprechen und ihn auch darum bitten und fragen. Deswegen, das Gebet. Dritter Schritt, Trust oder Vertrauen. 2. Chroniker 20b, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns wirklich vor Augen führen, wer ist Gott? Und dass wir nicht nur an Gott glauben, sondern dass wir Gott glauben. Dass wir glauben, dass das, was er gesagt hat, er auch halten wird. Und dass wir nicht nur nach, ich glaube, Römer 8, 28, wo er sagt, okay, kurz gefasst, alles wird gut, ne, sondern okay, Gott wird dafür sorgen, dass es gut wird. Und dass wir wirklich Sprechen Gottes uns in den Kopf rufen und sagen, okay, wie als ich jetzt am Anfang der Predigt sagte mit Timotheus, okay, Paulus sagt zu Timotheus, verkündige, sei ein Vorbild, auch obwohl du jung bist. Das ist ein Wort, das ich mir persönlich nehmen kann und sagen, okay, daraus schöpfe ich Mut. Auf dieses setze ich mein Vertrauen. Es ist viel hilfreicher, ein konkretes Versprechen zu nehmen, als irgendein Versprechen, das sagt, okay, alles wird gut. Dann vierte Buchstabe, Act oder Handeln. Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, seid nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Dieses vollendet eure Rettung oder anders ausgedrückt, ist ein schwieriger Vers, anders ausgedrückt, bringt euer Heil zum Ausdruck. Handelt. Ihr seid errettet, ihr seid erlöst. Handelt wie Erlöste. Freut euch wie Erlöste. Der Philipperbrief ist voll von Freude. Und ich denke, als Christen, wenn wir authentisch sein wollen, dann muss Freude in uns sein. Und fünftens, thanks oder danken. Seid allezeit dankbar. Oder Epheser 5, 20. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist egal, wenn ihr euch hinsetzt und stille Zeit machen wollt, wenn ihr vor einer Aufgabe steht. Die ersten drei Punkte sind innerhalb von einer Minute abgehandelt. Können innerhalb von einer Minute abgehandelt sein, sagen wir so. Ich finde schon, dass es, ich versuche es in meinem Leben einzubauen. Und es ist etwas, das die zentralen Punkte des authentischen Lebens für mich zusammenfasst. Es sind fünf Punkte. Nach dem Gottesdienst haben wir so kleine Kärtchen vorbereitet, wo wir es euch gerne mitgeben wollen, okay? Und ihr es testen könnt, prüfen könnt, ob da was dran ist oder nicht. Genau. Amen.